Landwirt Podcast. Kritisch, praktisch, unabhängig.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Landwirthörer und Hörerinnen. Ich darf euch heute zu einem ganz besonderen Gespräch begrüßen. Bei mir ist der Jonas Ediger, er ist unser Ackerbauredakteur. Und der Hermann Bürstmeier, er ist Professor an der Universität Bukowin. Stimmt das so?
Genau so stimmt es, ja.
Hallo, grüß euch.
Ja, grüß Gott allerseits. Also ich heiße Hermann Bürstmeier und bin jetzt seit ein bisschen mehr wie 15 Jahren Professor für Pflanzenzüchtung an der Buko in Wien. Mein Arbeitsplatz ist aber dabei nicht in Wien, sondern die Buko hat ja einen Standort verteilt über Niederösterreich und einer von den Standorten ist in Tulln. Und also mein Büro, mein Arbeitsplatz und meine Kolleginnen und Kollegen, wir sind am Standort Tulln von der Buko angesiedelt.
Hallo Jonas.
Hallo, liebe Landwirtleser.
Wie kommt es zu dem Gespräch? Über was sprechen wir heute?
Wir reden ein bisschen über neue Züchtungsmethoden, ein bisschen über Gentechnik. Wir schauen uns an, was gibt es da jetzt mittlerweile? Wie werden heutzutage Pflanzen gezüchtet? Was können wir uns jetzt von der Gentechnik in Zukunft erwarten? Welche Rolle wird die in der Landwirtschaft spielen?
Spannend, dann hätte ich gesagt, verlieren wir keine Zeit und starten gleich rein.
Ja, wie funktioniert heutzutage so Pflanzenzüchtung? Was gibt es mittlerweile so an neuen Züchtungsmethoden?
Ja, Pflanzenzüchtung hat sich eigentlich, sage ich jetzt einmal, die letzten 100 Jahre nicht so viel geändert. Wir machen immer noch hauptsächlich Kreuzen und Selektieren, so wie wir es eigentlich vom Gregor Mendel gelernt haben. Nur halt heute mit viel besseren Methoden und das wird alles viel größer. Ein heiliger Zuchtbetrieb hat nicht mehr 100 Versuchsparzellen, sondern oft einmal viele Tausend. Aber das ist noch alle für die großen landwirtschaftlichen Pflanzen, was das jetzt sein mag, ist das Mais, ist das Sojabohne, sind das die Getreidearten, alle noch das Hauptwerkzeug. Das heißt, der Züchter sucht in seinem Zuchtmaterial oder auch bei verwandten Betrieben, bei anderen Betrieben, wo gibt es neue gute Sortenkandidaten, welche Eigenschaften haben die, was können die und was können sie nicht. Und dann kombiniert er in der Kreuzung so, dass die Schwächen in den Nachkommen ein wenig ausbessert sein sollten. Das heißt, zum Beispiel, angenommen, er hat eine Weizensorte mit einer tollen Bockqualität, aber die hat eine Schwäche in der Standfestigkeit. Ne? Das ist natürlich ein agronomischer Nachteil. Man will ja standfeste Sorten, aber man will am Schluss das ja nicht vom Boden aufklauen, das soll ja sauber und ohne Auswuchs in Mähdrescher kommen. Das heißt, er sucht sich einen Partner, der genau die Schwäche ausgleicht, kreuzt sie dann und sucht die Nachkommen wieder nach die richtigen Eigenschaften kombiniert haben. Und das ist nach wie vor, und das wird auch die letzten Jahre das Hauptwerkzeug bleiben. Aber über was jetzt in den Medien so viel geredet wird, ist ein neues Verfahren. Ja, ein neues Verfahren, das jetzt die Möglichkeit hat, ich sage ein bisschen dazu, so wie eine Präzisionsoperation. Ne? Heutzutage, wenn man eine Herzoperation hat, muss ja gar nicht mehr alles aufgeschnitten werden, sondern ein guter Chirurg hat ein Werkzeug, dass er genau an die Stelle hinfahren kann, wo ein Problem ist und genau dort kann er eine Korrektur machen, ja? Ein Stent einsetzen oder Herzklappen reparieren.
Werbung.
An der Stelle möchte ich mich kurz bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken und darauf hinweisen, dass unsere Berichterstattung nur durch Abonnenten unserer Fachzeitschriften möglich ist. Damit wir noch länger solche Projekte wie den Podcast oder den YouTube-Kanal fortführen können, brauchen wir also eure Unterstützung. Alle Infos zu unseren Fachzeitungen und zu den Abos und Bestellmöglichkeiten findet ihr unter www.landwirt-media.com. Weiter geht's.
Und so ähnlich kann man sich auch diese Präzisionszüchtung jetzt vorstellen. Jetzt angenommen, ich habe eine Sorte, die recht gut ist, aber in der einen oder anderen Eigenschaften noch ein gewisses Manko hat. Dann kann man heute, wenn man schon viel weiß, schauen, dass es genau nur mehr in dem kleinen Punkt ein bisschen verbessert. Und das sind die, was man jetzt neue Züchtungsmethoden nennt. Ja. Ist aber noch nicht so in der Praxis. Ja. Das muss man gleich dazu sagen, es ist noch recht im Forschungs- und Entwicklungsbereich angesiedelt. Aber es hat Potenzial. Aber auch nicht ein Ersatz für das, was wir jetzt schon machen. Also es bleibt auch in Zukunft Kreuzen und Selektieren sicher das Hauptwerkzeug. Aber dort und da kann man mit so einem Präzisionschirurgenwerkzeug, wie es die neuen Züchtungsmethoden sind, auch wieder was erreichen.
Mhm. Stichwort CRISPR-Cas, was bedeutet das jetzt genau? Wie läuft das ab?
Genau, CRISPR-Cas ist im eins für die Verfahren, die was in diese neuen Züchtungsmethoden reinfällt. Was macht man? Im Prinzip macht man nichts anderes. Man kann sich vorstellen, unsere Erbsubstanz, die jeder von uns im Körper hat und auch jede Pflanze, jedes Nutztier, ist nichts anderes als wie ein riesenlanger Text. Ja? Ein riesenlanger Text, und zwar wirklich riesenlang. Man kann sich vorstellen, das sind tausende Bücher, ja, die in jeder Zelle drinstecken. So viel Text steckt in jeder von unseren Zellen drinnen. Und in dem Text sind unsere Gene abgelegt, ja, unsere Eigenschaften damit auch. Und genauso die von unseren Tiere und von unseren Nutzpflanzen. Und wenn ich jetzt nur ein Wort zum Beispiel in dem Text ändern will, dann ist es recht aufwendig, das Suchen, das Finden und das Ausbessern. Und mit traditionellen Methoden war das unheimlich aufwendig. Und CRISPR-Cas ist jetzt ein Verfahren, wo man sagen kann, ich suche jetzt genau nur mehr einen Satz in einem Riesenbirchel mit tausende Seiten und tue ein Wort, das vielleicht einen Rechtschreibfehler hat, genau dort ausbessern. So kann man sich das vorstellen. Oder in eine andere Version ummodeln. Ne? Und der Vorteil von dieser CRISPR-Cas-Methode ist, dass ich eine Änderung dort hinsetzen kann, wo ich die haben möchte. Man kann sich das vorstellen, ein bisschen auch ist wie ein E-Mail-Verkehr. Sie können sich vorstellen, auf der ganzen Welt gibt es Milliarden von E-Mail-Adressen. Aber wenn ich Ihnen eine E-Mail schicke, dann kriegen Sie und niemand anders. Warum? Weil die E-Mail-Adresse mir Ihnen sagt oder dem E-Mail sagt, der soll die kriegen. Das heißt, sie geht genau in Ihren Computer und sonst nirgends hin. Und so ähnlich kann man sich das mit CRISPR-Cas vorstellen. Da baut man eine Adresse ein in ein bestimmtes Konstrukt und sagt, du suchst mir jetzt genau die Adresse irgendwo in dem riesengroßen DNA-Erbmolekül. Und genau dort machst du mir eine kleine Änderung. Und das ist der große Unterschied im Vergleich zu dem, was man früher gemacht hat.
Wir haben jetzt gerade über CRISPR-Cas geredet, aber Sie haben gesagt, es gibt auch mittlerweile weitere neue Züchtungsmethoden. Was gibt es da noch und inwiefern sind die anders?
CRISPR-Cas ist momentan das am meisten diskutierte. Auch ein anderes Verfahren zum Beispiel, das auch in die Gruppen Manifold neue Züchtungsmethoden ist, das nennt man Cis-Genetik. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem wilden Apfel ein Gen drin habe für Mörder- oder Schurfresistenz und ich möchte das in einen Kulturapfel überführen, dann kann ich das über Kreuzung machen. Ja, und das dauert viele Jahre. Und bis ich wieder neue Apfelsorten habe, dauert das lang. Wenn ich aber das Gen genau kenne, und wir wissen inzwischen über viel mehr Gene, was sie genau tun, konnte ich das Gen aus dem Wildapfel nehmen und in einen Kulturapfel einbauen. Das heißt, ich habe keine Ortgrenzen übersprungen. Ich bleibe in der gleichen Art, nur habe ich trotzdem ein biotechnologisches Werkzeug genommen, dass ich das Gen vom Wildapfel in Kulturapfel bringen. Das ist auch so ein Verfahren, das nennt man nicht Transgenik, so hat man die Gentechnik genannt, wenn man, was weiß ich, aus einem Bakterium ein Gen in einen anderen Organismus einbaut. Und bei Cisgenik sagt man, ich bleibe in der gleichen Art, aber ich verwende ein modernes Verfahren.
Sie haben jetzt Gentechnik, das geflügelte Wort, angesprochen. Warum ist das Wort in der Gesellschaft so negativ geprägt?
Kann ich schwer sagen, aber es hat halt eine gewisse Geschichte, ja, vor allem in unsere Breiten. Österreich, Deutschland sind da ganz besonders kritisch, andere Länder schon viel weniger. Und zwar interessanterweise, weder Südeuropa, wenn man Italien, Spanien, Portugal geht, sind die Leute viel offener und auch wenn man nach Norden geht, ja, also Dänemark, Schweden, Norwegen und so weiter. Warum ist das so? Ich vermute, es hat ein Mischmasch von Gründen. Das eine ist einmal, die Produkte, die wirklich viel Geld gemacht haben, sind Herbizidresistenzen. Ne? Das ist diese berühmte Roundup Ready. Ja? Und da verdienen ein paar Firmen sich eine goldene Nase. Ja? Und das ist schon einmal wahrscheinlich was, was viele Leute ein bisschen, sag einmal, das ist eine Geschäftsmacherei oder sagen manche da dahinter und dann haben wir da wirklich was davon oder wird da nicht eh wieder noch mehr gespritzt, weil so eins von den ersten Versprechen war ja auch, man kann Pflanzen jetzt gesünder, widerstandsfähiger, resistenter machen. Interessanterweise zum Beispiel, das erste Produkt, das mit Gentechnik auf den Markt gekommen ist, oder eins von den ersten, das auch funktioniert hat, war in Hawaii ein Papaya, der gegen Virus resistent ist und den gibt es alle noch. Das heißt, wenn heute wäre, ich fahre nicht nach Hawaii, das ist mir zu weit weg, aber auch wenn es heute wäre nach Hawaii und er isst dort ein Papaya, ist er ziemlich sicher einen gentechnisch veränderten Papaya. Weil das hat wirklich dort funktioniert. Man hat das gewusst, was muss ich in der Papaya umändern, damit das Virus den Papaya-Pflanzen nicht so schaden kann und hat das dann so entsprechend eingebaut. Und das funktioniert bis jetzt seit über 30 Jahren. Aber wie gesagt, dann sind halt sehr viele Produkte gekommen, die dann sehr groß geworden sind, wie zum Beispiel die Glyphosat-Resistenz oder die Roundup-Resistenz. Und das hat halt meiner Meinung nach ein bisschen zu Recht Kritik geführt, weil es dann auch in der Landwirtschaft geführt hat, wie man es zum Beispiel jetzt in Argentinien oder Brasilien zum Teil sieht. Sprich, diese riesengroßen Sojaflächen, wo Wald zum Teil verschwindet, ja, und alles wird mit Soja anbaut. Die Frage ist, ist das nur gekommen, weil es die Rhanda-Bredi-Soja gibt oder was sonst eh auch gekommen, weil der Eiweißhunger der Welt ja riesengroßer ist. Aber da sehe ich einmal ein Anknüpfungspunkt, warum manche Leute sagen, sie sehen das kritisch. Ja. Und das Zweite ist natürlich auch, dass wir schon, gerade in Österreich, schon sehr stark Medienkampagnen erlebt haben. Nicht? Es gibt ja das Gentechnik-Volksbegehren jetzt auch schon wieder vor vielen, vielen Jahren, das ja sehr, sehr viele Unterschriften gekriegt hat, wo man den Leuten schon auch recht Angst gemacht hat. Und man hat nur die eine Seite gezeigt. Nicht? Und da hat man es irgendwie ein bisschen geschafft, dass man den Begriff Gene generell ein bisschen in ein schräges Licht gerückt hat. Und es passiert mir auch so, wenn ich mit Leuten rede und ich frage mich, was machst du denn vom Beruf? Sage ich, bin Pflanzenzüchter. Ah, ein Pflanzenzüchter. Hat das was mit Genen zu tun? Sage ich, ja sicher, hat das was mit Genen zu tun. Ah, ja, dann ruckert es schon ein bisschen weg. Könnte das, kann man dem trauen? Ja? Macht er was, was nicht gefährlich ist oder nicht? Es wird bei uns recht stark nach der Methode geschaut, ja, welche Methode hat man genommen, um was herzustellen. Und das steht ganz im Vordergrund. Und ich sage, wir sollten eigentlich nur viel mehr drauf schauen, was mache ich eigentlich überhaupt. Ja. Man kann mit dem gleichen Ding, mit dem Werkzeug wirklich super Sachen machen, nämlich Leiden helfen. Und man kann aber ganz schlechte Sachen machen. Und darum glaube ich, auch ist es, gerade auch wenn es um die neue Gentechnik geht oder auch sogar um die alte Gentechnik, ist es wichtig, dass wir diskutieren, für welche Eigenschaften wollen wir es haben, ja? Für welche Merkmale wollen wir es haben. Wollen wir stressresistentere Sorten, wollen wir eigentlich, und da wollen wir in Wirklichkeit ja mittelfristig hin, wollen wir weniger Chemieeinsatz in der Landwirtschaft haben, wollen wir nachhaltiger Landwirtschaft machen. Und dann kannst du einmal, ich sage nicht, dass das jetzt immer die Gentechnik ist und schon gar nicht auch die neue Gentechnik, viel resistente Sorten sind über ganz klassische Züchtungen entstanden. Aber dann kann es einmal den Fall geben, wo ich sage, jetzt könnte ich was erreichen, da brauche ich jetzt das Werkzeug. Aber jetzt in Österreich sollte man das nicht tun, weil das ist unerwünscht. Dann stelle ich mir die Frage, wie diskutieren wir das dann?
Also es ist eine Betrachtungsweise in Wirklichkeit.
Auch.
Was dürfen Sie eigentlich, Stand jetzt, und über was wird diskutiert, was will man sozusagen in Zukunft einsetzen?
Der Anstoß, warum überhaupt, dass über diese neuen Züchtungsmethoden ein bisschen mehr wieder geredet wird, ist ja, so vor ein paar Jahren gewesen. Warum? Wir haben ja Gentechnikgesetz über viele Jahre schon, das ist jetzt ja schon über 20 Jahre alt. Damals hat es diese neuen Methoden noch nicht gegeben. Daher sind die in dem Gesetz gar nicht drinnen. Und dann hat es die Diskussion gegeben, und das, glaube ich, angestoßen worden von einer französischen Organisation. Wir haben ja die Situation, auch rechtlich, dass man das, was man Mutationen nennt, und Mutationen sind kleine Änderungen in unserer Erbsubstanz, in der DNA, im Prinzip Gentechnik sind, laut Gentechnikgesetz, aber ausgenommen von der strengen Regelung. Also die muss man nicht so streng, dass die gelten wie normale Sorten. Warum hat man das so gemacht im Gesetz? Man hat das gemacht, man kennt das seit den 1920er Jahren. Das heißt, man kennt die Methoden schon seit fast 100 Jahren und man weiß, da ist jetzt nichts passiert, wo man sagen kann, da muss man Angst haben davor, das muss man jetzt verbieten. Ne? Dann hat man das ausgenommen und hat gesagt, das kann verwendet werden wie konventionell, obwohl es laut Gesetz Gentechnik ist. Und jetzt gibt es das neue Züchtungsverfahren, die CRISPR-Cas zum Beispiel, der macht im Ergebnis genau dasselbe wie eine klassische Mutationszüchtung, nämlich eine kleine Änderung irgendwo im Genom, aber mit einem anderen Verfahren. Und dann war die Frage, wie gehen wir jetzt mit dem um? Sollte man das auch ausnehmen oder nicht? Und damals hat es dann die Entscheidung gegeben vom Europäischen Gerichtshof, das nehmen wir nicht aus, momentan. Also zum Stand vor 3 Jahren. Und dann hat das, weil die haben gesagt, wir müssen das anhand der jetzigen Rechtslage auslegen. Und dann haben aber viel gesagt, die in der Branche tätig sind, sagen, die Rechtslage ist nicht mehr ausreichend. Wir brauchen eine neue Rechtsmaterie. Wir müssen jetzt wirklich die Rechtslage so anpassen, dass dem, was wir jetzt wissen, auch gerecht wird. Ja? Und das hat die ganze Diskussion ausgelöst. Ja? Und jetzt, wie halt immer, das Ganze wird natürlich nicht nur in Österreich diskutiert, sondern in ganz Europa. Und auch nicht nur in ganz Europa, sondern auf der ganzen Welt. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Gebiete, die unterschiedlich mit der Sache umgehen. Zum Beispiel südamerikanische Länder wie Chile oder Argentinien haben gesagt, wenn das Ergebnis, was ich dann habe, eine Mutation ist und die Mutation hätte auch spontan von selber entstehen können oder hätte die auch mit einer alten Methode auslösen können, dann ist das Ergebnis gleich zu dem, was ich immer schon gehabt habe und ich regle es auch jetzt nicht anders. Ich regle es genau gleich wie die alten Mutationen, sprich sie sind nicht Gentechnik. Das ist die einfachste und wissenschaftlich meiner Meinung nach und auch die Meinung von vielen Wissenschaftlern sagen sauberste Regelung, weil die basiert auf sauberen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Europa macht es immer komplizierter. Ne? Da sind wir gut drinnen. Wir haben erst in Europa, aber diskutieren jetzt schon relativ lang drüber. Momentan ist die Diskussion ja recht einbremst, weil andere Themen sich natürlich stark in den Vordergrund drängt haben. Nicht? Das ganze Sicherheits- und die ganze Aufrüstungsfrage überlagert ja momentan alle anderen Themen. Das heißt, ich glaube, das wird in Europa wieder langsamer gehen, dass man auf dem Punkt zu einer Lösung kommt. Aber man hat es jetzt in Europa so einmal hingehandelt auf so eine Stufenregelung. Das heißt, und so könnte es auch kommen, und nun gibt es aber keine Mehrheit dafür. Wenn es so ist, dass die Änderungen nicht recht groß sind, maximal eine gewisse Anzahl von Bausteinen in der DNA, dann sagen wir, da gibt es einen erleichterten Zugang, ist trotzdem nicht komplett befreit, aber es wird etwas leichter, das zuzulassen und zu benutzen. Und wenn es darüber hinausgeht, ist es schwieriger und wir behandeln es wie die Gentechnik. Ja. Wir wissen ja, Gentechnik ist ja in Österreich nicht verboten, das glauben nur manche, das ist überhaupt nicht verboten. Nur die Auflagen, damit ich das in Verkehr bringen kann und damit ich es überhaupt einmal testen kann, die sind recht hoch. Und drum schrecken viele davor zurück, das in Österreich zu machen. Wenn es mir anders leichter geht, mache ich es ja nicht. Ich meine, wenn ich woanders das gleiche Ergebnis oder viel schneller und mit weniger Aufwand kriegen kann, dann gehe ich nicht nach Österreich.
Möchten Sie das nur vielleicht kurz erklären, wie das jetzt gemeint ist? Es ist nicht verboten, nur damit man das jetzt versteht.
Wenn man das österreichische Gentechnikgesetz liest und man liest den ersten Absatz, da steht drinnen, das Gesetz ist dazu da, um die Gentechnik zum Nutzen der Österreicherinnen und Österreicher zu benutzen. Ja? Das tun wir ja auch über weite Strecken. Ja, denken Sie an den Medizinbereich. Da wird ja sehr viel Gentechnik benutzt und jeden Tag. Und das ist ja wirklich ein Nutzen für uns, weil es Medikamente gibt, Insulin und so weiter und so weiter. Wir tun uns nur schwer, wenn es in die Landwirtschaft geht. Ja, da sind sehr viele Leute vorsichtig. In der Medizin wird es ja gar nicht mehr hinterfragt. Ja, da ist das eh heutzutage ganz normal. Ja. Da wird nicht einmal mehr darüber geredet, ja, ob das Gentechnik ist oder nicht. Das ist einfach so.
Sie haben wahrscheinlich auch den internationalen Markt ein bisschen im Blick als Wissenschaftler. Würden Sie sagen, da driftet Europa eher ins Hintertreff?
Also wenn es so weitergeht wie jetzt, werden wir da sicher in Europa eher langsamer unterwegs sein. Andere Länder, das wissen wir ja eh, dass also international Sojabohnen inzwischen, glaube ich, ja, fast alles gentechnisch verändert ist mit Randarbeit. Beim Mais auch in viele Länder. Da geht es aber jetzt um eine Insektenresistenz, um die Maiszünslerresistenzen. Oder bei der Baumwolle wissen wir es auch international. Da gibt es also, Baumwolle ist auch ein Klassiker, wo man sagt, die kriegt ja ziemlich unangenehme Schädlinge, ja? den Baumwollkapselbohrer, der die Baumwolle stark schädigt. Und das wissen die wenigsten, dass eine normale Baumwollproduktion ja sehr was anderes Schädliches ist. Ne? Da wird ja sehr viel gespritzt, damit man den Schmetterling im Griff kriegt. Und da hat man schon durch Gentechnik jetzt neue Sorten, die brauchen einen Bruchteil vom Insektizidaufwand, den die alten Sorten braucht haben. Also da hat es wirklich auch einen Umweltnutzen. Und das sind die drei großen Kulturarten, wo sowieso Gentechnik inzwischen weltweit drinnen steckt.
Viele Leute argumentieren ja bei dem Thema Gentechnik, man weiß nicht, was die Folgen sind. Das ist ja über viele Jahre, Jahrzehnte behauptet worden. Sie beschäftigen sich schon sehr lange mit dem Thema, weiß man jetzt mittlerweile schon mehr.
Es gingen die Probleme, die man in der klassischen Landwirtschaft hat, nicht weg, aber sie werden da nicht mehr. Sage ich jetzt einmal, weil wir wissen ja zum Beispiel seit Jahren oder seit einer Resistenzzüchtung gegen Krankheiten machen, und das macht man seit über 100 Jahren ganz klassisch, dass sie manche Krankheiten wieder anpassen können. Ja? Dass Sorten, die ja zeitlang ganz widerstandsfähig waren, plötzlich es nicht mehr sind, weil es auf der Krankheitserregerseite eine Änderung gegeben hat und die Krankheitserreger sich anpassen. Corona, nicht? Haben wir ja selber alle mitgemacht, wie sich schnell sich dieses Coronavirus auch verändert und anpasst hat durch Mutationen. Das passiert in der Natur pausenlos. Und genau das Gleiche passiert auch mit Gentechnikprodukten oder auch mit neuen Züchtungsmethodenprodukten. Es verschwinden Probleme nicht. Es heißt auch nicht, dass automatisch neue Probleme daherkommen. Solange, und das macht man eh sowieso, solange es saubere und gute Zulassungsverfahren bleibt, und die haben wir ja in der Landwirtschaft und auch bei Sorten. Jede Sorte muss ja, bevor es am Markt kommt, ja, getestet werden und geprüft werden auf die ganzen Eigenschaften, auf ihre agronomischen Eigenschaften. Und wenn es eine gentechnisch veränderte wäre, noch klassischer Gentechnik, muss die noch nur viel mehr Sicherheitsschleusen durch, ob es eh nicht allergieauslösend ist, ob das alles verträglich ist, ob das umweltverträglich ist, ob das für uns verträglich ist und so weiter. Das heißt, das läuft durch eine ganze Lotten von Sicherheitsmaßnahmen durch. Es ist wahrscheinlich einer von den am meisten mit Sicherheitsregeln ausgestatteten Bereiche, die wir haben.
Also jetzt Mutationen passieren eigentlich von sich aus. Gentechnik würde quasi die Züchtung nur um einiges also schneller machen.
Entweder schneller machen oder präziser. Ja, das heißt, ich kann eigentlich sagen, wenn es jetzt wirklich wieder um neue Züchtungsmethoden geht wie CRISPR-Cas, dann kann ich zumindest in der Theorie jede Änderung, die ich mit CRISPR-Cas auslösen kann, entweder durch sehr viel Suchen finden in der Natur, sie wird irgendwann einmal entstehen, es kann halt sein, dass 100 Jahre dauert, oder ich kann es auch auslösen, zum Beispiel mit mutagener Behandlung, Gammastreuen zum Beispiel, lösen ja Mutationen oder erhöhen einfach die Häufigkeit von Mutationen. Es machen nichts anderes, es wäre die Natur, nur wird es häufiger. Und wenn was häufiger ist, dann habe ich auch die Chance eher, dass ich es finde, nicht beim im Wald keinen Schwammerl suche. Wenn der Wald voll ist mit Eierschwammerl, dann finde ich es leicht. Und wenn ich nur alle 100 Meter was habe, finde ich es schwach, ne? Aber es passiert einfach. Ja? Und so kann man sich mit CRISPR-Cas auch vorstellen, man kann eigentlich das Gleiche auch in der Natur so finden oder auch mit nicht regulierten Methoden auslösen, nur langsamer, ja, und aufwendiger. Warum wir es gerade in der Landwirtschaft so streng sehen, gute Frage. Ich sage mir gern, was ist, wenn ich jetzt dir sage, ich habe jetzt eine Idee, wie ich ein neues Krebsmedikament machen könnte. Und entweder ich darf CRISPR verwenden und ich weiß in 3 Jahren, ob das was wert ist oder nicht. Oder ich darf es nicht verwenden und dann weiß ich es in 20 Jahren. Was soll ich tun? Ja, ich sage mal, wenn es um ein Krebsmedikament geht, wird wahrscheinlich jeder sagen, schneller. Bei der Landwirtschaft sagt man, langsamer.
Vielleicht eine eher unkonventionelle Frage. Wem gehört das Erbgut der Pflanze?
Na, der Pflanze selber jetzt einmal natürlich. Und sonst niemanden. Ja. Also das ist ein Erbe der Natur. Wenn wir wollen, können wir sagen, das ist ein Erbe der Menschheit. Jeder, der es nutzt, hat was davon, beziehungsweise es gehört der Pflanzen selber.
Aber sobald es verändert wird, hat das halt einen Rattenschwanz an politischen...
Genau. Ja, vor allem sobald es mit einer Methode verändert wird, die man im Gentechnikbereich ansiedelt. Aber natürlich kommt dann dazu, und da haben Sie schon recht, wenn ich jetzt wirklich was Neues erfinde damit, und wenn ich damit eine Erfindung verbinde, dann könnte ich das auch wieder patentieren. Ne? Und da fängt dann auch sehr oft dann wieder der Graubereich an. Wann ist was, kommt eh schon so in der Natur vor, ist das patentierbar, ist das nicht patentierbar? Im Prinzip haben wir es so ja zum Glück noch in der Landwirtschaft und auch in der Sortenfrage, dass wir in Europa Sorten nicht patentieren. Ja, in Europa haben wir grundsätzlich gesagt, Pflanzensorten werden nicht patentiert. Pflanzensorten werden über den Sortenschutz zugelassen und geschützt. Es gibt einen Schutz für einen Erfinder, für einen Züchter, aber das ist kein Patent.
Werbung.
Damit wir noch länger solche Projekte wie den Podcast oder den YouTube-Kanal fortführen können, brauchen wir eure Unterstützung. Alle Infos zu unseren Fachzeitungen und zu den Abos und Bestellmöglichkeiten findet ihr unter www.landwirt-media.com. Weiter geht's.
Und da kommt aber jetzt der Graubereich, wann das mit Gentechnik einhergeht. Gentechnische Erfindungen können schon patentiert werden. Ja? Und komme ich dann dorthin, dass das dann nicht jeder wieder noch benutzen darf, sondern, weil der Vorteil beim Sortenschutz ist ja, wenn ich eine Sorten auch geschützt habe als Züchter, darf jeder andere damit weiterarbeiten und darf es als Kreuzungspartner verwenden und darf es benutzen. Wenn es patentiert ist, nicht. Ja, und da stellt sich jetzt, da wird natürlich auch viel herum diskutiert. Können Sie sich vorstellen, es geht ein bisschen zwischen, was sind die größeren Firmen, die kleinen Firmen. Ne? Die größeren sind eher auf der Patentseite, die gern sagen, nein, wir wollen das nicht, das Patent. Da wird noch viel diskutiert. Das wird aber auch in der Regelung wahrscheinlich abgebildet werden, die jetzt so im Raum steht. Da sagt man nämlich, sobald was patentiert wird, regelt man es automatisch als Gentechnik fertig. Ja. Und das ist dann so vielleicht so ein bisschen die Hemmschwelle, ja, dass die Firmen dann sagen, okay, sobald es aber Gentechnik ist, ist die Zulassung so aufwendig und du es vielleicht doch nicht patentieren. So.
Wie sehen Sie das jetzt? Also Sie sind ja Forscher und unabhängig. Sie stehen ja Gott sei Dank hinter keiner Saatgutfirma. Wie ist Ihr Blick auf die Sache? Es ist zwar schön, wenn züchtungsmäßig viel weitergeht, andererseits wird ja irgendwo auch die Abhängigkeit der Landwirte von den Firmen erhöht.
Ja, ich meine, es ist generell natürlich ein Dilemma. Wir haben eigentlich gar nicht mehr so viele Züchter. Im Vergleich zu früher sind es schon viel, viel weniger und die wenigen werden irgendwie größer. Und das ist ein Trend, der unabhängig von jetzt der neuen Züchtungsmethoden oder nicht passiert. Ich bin ein Freund von Vielfalt. genetischer Vielfalt, aber auch viele Firmen, die mitspielen sollen oder auch viele Player, wie man das heute nennt. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es, wenn man mit den Patente eher restriktiv ist, dass das den kleineren Firmen und den heimischen Firmen eher hilft, am Markt eine Chance zu haben, als wie wenn man das zu stark in die Patentrichtung entwickelt. Also mein persönliches Bauchgefühl sagt mir, Sortenschutz sollte ausreichen und ich würde mich auch bemühen oder würde eher argumentieren, dass ich Patentiererei nicht unbedingt haben möchte auf dem Gebiet. Einfach damit auch kleinere und mittlere Betriebe eine Chance haben. Und das Zweite ist auch für mich als Forscher, ich möchte auch nicht, wenn ich irgendein Forschungsprojekt mache, ständig nachdenken müssen und nachschauen müssen, darf ich das jetzt oder hat sich das schon wer patentiert, darf ich überhaupt das noch benutzen oder auch in meiner Forschungsarbeit.
Inwiefern wird sich die Arbeit bei Ihnen jetzt ändern, wenn man jetzt da in Österreich CRISPR-Cas erlauben würde?
Mich interessiert es ja hauptsächlich als Forschungswerkzeug. Ja. CRISPR-Cas ist nämlich, und das habe ich noch gar nicht gesagt, bevor man es überhaupt einsetzen kann in der Sortenentwicklung, muss ich ja sehr viel wissen über die Gene. Wo sind sie? Was machen sie? Welches Gen ist für was zuständig? Und gerade in dem Bereich ist CRISPR-Cas ja auch für mich und in die nächsten 10 Jahren, glaube ich, das wichtigere Anwendung ist wie in der Sortenentwicklung selber. Warum? Weil ich kann Gene viel besser studieren, viel zielgerichteter. Angenommen, ich habe jetzt, und das machen wir auch in der Forschung, ich habe 2 Weizensorten, die eine kriegt eine Krankheit, die andere nicht. Und ich möchte wissen, was ist das Gen dahinter. Und ich habe jetzt eine Auswahl, oder ich weiß schon relativ viel, wo sind die Gene, ich kann mir vorstellen, da habe ich jetzt dann ein Stickel und da sitzen 5 Gene nebeneinander. Und eins von denen muss sein, weil das so viel weiß ich schon. Ich habe mich schon so weit zugezogen, dass es eins von den 5 muss sein. Aber welches von den 5 ist, das weiß ich nicht. Und dann ist CRISPR super. Was mache ich mit CRISPR? Dann nehme ich mir jetzt nacheinander her, baue mir ein CRISPR-Konstrukt und schalte mit CRISPR eins nach dem anderen aus. Weil das meiste, was CRISPR macht, ist eine Mutation. Und meistens ist eine Mutation, dass ich was ausschalte. Das wird also einschalten. Das heißt, ich schalte mal 5 Gene eins nach dem anderen aus, mache dann 5 Nachkommenpflanzen, eine hat das nicht mehr, der andere das, der andere das nicht. Eine kleine Änderung und dann vergleiche ich die. Und die, und wenn das die resistente Ausgangssorten waren, die dann jetzt die Eigenschaft nicht mehr hat, dann weiß ich, der habe ich den richtigen Schalter ausgeschaltet. Ja? Und dann kenne ich das Gen wirklich. Ja? Und das ist einmal der erste Schritt, dass ich überhaupt weiß, welche Gene sitzen wo und was tun sie wirklich mit der Pflanze. Das wissen wir nämlich über viele Gene noch gar nicht. Und erst wenn ich das weiß, dann kann ich sagen, okay, jetzt habe ich aber eine Sorte, meinetwegen, die hat eine super Qualität und die ist standfest und so weiter. Aber in der Krankheit hat es eine Schwäche. Ja? Und wenn ich dann weiß, welches Gen müsste ich jetzt ein bisschen nachjustieren, das wäre, wenn ich ein Schreiferl ein bisschen nachjustiere, dann kann ich es eigentlich erst in der Sortenentwicklung einsetzen.
Ja, aber heißt das dann, dass die quasi dieser erste Schritt allein nur das Ausschalten, das Erkennen quasi von diesem Gen, ist dieser Schritt, vor der dann auch schon die Gentechnikverordnung ein, oder darf ich denn sowieso, oder hat man das bisher auch schon
an? Da sind wir wieder genau beim Problem, wo wir vorher waren. Wenn ich das mit klassischer Muttergenese mache, wie zum Beispiel mit Gammastreuen oder mit einer chemischen Substanz, darf ich es, ohne zu fragen. Sobald ich es mit CRISPR mache, darf ich es auch, aber es fällt unter das Gentechnikgesetz und ich habe die ganzen Auflagen. Das heißt, Freisetzung ist unheimlich schwierig. Ich kann das dann vielleicht im Glashaus, man muss das anmelden und. Im Glashaus darf man es nur machen. Darf man auch machen. Machen wir auch. Aber ins Freiland gehen ist ein unheimlich aufwendiger Prozess.
Ich habe jetzt gerade von Gammastrahlen, von dem Ganzen. Also das ist ja irgendwas, wo alle Alarmglocken immer bei jedem Leute. Und was ist da bisher schon so in der Pflanzenzüchtung mit dem passiert?
Absolut. Es gibt einen ganzen Haufen Sorten, die durch Mutationszüchtung entstanden sind. Mutationszüchtung mit Gammastrahlen oder mit chemischen Substanzen war in den 70er, 80er Jahren recht populär. Auch Österreich hat da eine große Rolle gespielt. Österreich hat ja die Atomenergiebehörde, hat den Sitz in Wien. Und die haben auch in Seibersdorf ein Labor gemeinsam mit der FAO, also mit der Landwirtschaftsorganisation von den Vereinten Nationen. Und die haben dort ein Service-Labor, wo alle Länder der Welt Saatgut hinschicken können und die tun es dort mit Gammastrahlen behandeln. Und das die kriegen das Saatgut dann wieder zurück. Ja. Wenn ich Saatgut mit Gammastrahlen behandelt, wird das nicht radioaktiv, überhaupt nicht. Aber Gammastrahlen kann man sich so vorstellen, ist wie eine Hammermethode. Ja. Ich hau drauf auf die Erbsubstanz, dann bricht das an manche Stellen und das verheilt aber sofort wieder. Aber das Verheilen, da bleibt eine kleine Narbe. Ja, das heißt, das ist nicht mehr ganz gleich wie vorher. Und das ist dann eine Mutation. Ja, und das hat man ja traditionellerweise in den 70er, 80er Jahren ganz, ganz viel gemacht. Ein Beispiel zum Beispiel ist unsere Braugersten. Unsere Braugersten sind fast alle resistent gegen Mölda. Mölda ist eine Pilzkrankheit auf der Braugersten. Und das MLO-Gen ist also ein Gen, was aus der Mutationsforschung stammt. Ja? Und das steckt heutzutage fast in jeder Braugerstensorte drin. Dann gibt es einen Haufen Farbvarianten, zum Beispiel Farbvarianten bei Zitrusfrüchten. Ja? Da gibt es diese roten Grapefruits-Mutationszüchtung. Also wir essen das jeden Tag. Und das ist auch, das sind super Produkte, nicht? Weil eine mölderresistente Braugersten ist natürlich lieber als wie eine mölderanfällige.
Also wäre, um das gesellschaftlich aufzulockern, eigentlich eine transparente Kennzeichnung interessant.
Mhm. Das ist richtig. Wir haben es ja bei der Gentechnik, bei der traditionellen muss ja immer draufstehen, ja, gentechnisch verändert oder enthält gentechnisch veränderte Produkte. Haben aber jetzt ein Dilemma, wenn es um Neuzüchtungsmethoden geht. Weil das Ergebnis ist nicht unterscheidbar von der klassischen Mutationsauslösung. Und ich kann es eigentlich nur dann kennzeichnen, wenn es jemand sagt, dass ich das so gemacht habe. Im Ergebnis sehe ich es nicht mehr. Ja? Und da können wir jetzt dann, ich meine, das kann ich auch noch machen, solange ich innerhalb Europa bleiben würde und sage, Europa ist ein geschlossener Markt, dann in Europa regeln wir das jetzt und dann muss ich das auch halten. Ist aber auch nicht mehr so. Nicht? Wir kriegen ja auch aus außerhalb Europas Sachen rein. Und gerade habe ich das Beispiel gehabt, ne? Chile, Argentinien, die handhaben das viel liberaler. Die sagen, nur das Produkt ist wichtig. Ja? Und wenn das auch mit CRISPR entstanden ist, aber so ausschaut wie eine klassische Mutation, dann brauche ich es nicht deklarieren. Ja, und jetzt kommen wir, wenn es um einen internationalen Handel geht, da kommen wir dann in ein bisschen ein Dilemma, wenn wir in Europa viel streng sind im Vergleich zu anderen Ländern, haben wir ein paar Nachteile.
Können wir das dann in Europa feststellen, zum Beispiel, dass das dann mit CRISPR-Cas gemacht worden ist, wenn das dann eh gleich ausschaut?
Wenn es deklariert wird. Ja, es muss halt der Hersteller sagen, ich habe das so gemacht.
Ah, das heißt, man kann das uns eigentlich eh unterstummen und wir können es gar nicht feststellen.
Wenn es einer nicht zugibt und einer nicht sagt und sagt, ich habe das gefunden, muss ich es auch glauben. Ja, genau. Weil ich habe keinen Nachweis, wie es entstanden ist. Da gibt es Forschung und manche sagen, vielleicht können wir es irgendwann einmal nachweisen, wie das entstanden ist. Meines Wissens nach gibt es keinen Nachweis, weil das Ergebnis ist nicht unterscheidbar von dem, was auch in der Natur passiert oder was ich mit anderen Mutationsmethoden machen kann.
Sehen Sie irgendwo Gefahren im Einsatz?
Ja, was ich gesagt habe, ist, es kommt davon, was ich damit mache. Ja? Und ich muss ein vernünftiges Ziel vor Augen haben. Ein vernünftiges Ziel ist für mich immer, was einem Landwirt hilft. Ja, standfester, stressresistenter, krankheitsresistenter oder den Konsumenten hilft. Guter Geschmack, gute Qualität und so weiter. Immer wenn ich solche Ziele vor Augen habe, dann bin ich nicht am falschen Weg. Ne? Und das macht ja die Züchtung ja eh jetzt auch schon seit 100 Jahren, weil sonst gab es es ja gar nicht mehr. Wenn die Züchtung es nicht schafft, immer wieder Sorten auf den Markt zu bringen, die in der einen oder anderen Eigenschaft einen Vorteil haben, daten die Bauern ja nicht wechseln. Ne? Die Bauern wechseln deswegen zu den eigenen Sorten nach ein paar Jahren, weil sie sagen, okay, jetzt kommt eine nachher, die kann jetzt da vielleicht nur ein bisschen mehr Eiweiß machen oder die ist ein bisschen lagerfähiger oder was ich, hat eine schönere Farbe, was ich weiß. Ne? Und das wird auch, das wird sich nicht ändern, auch durch CRISPR oder nicht CRISPR. Und es ist eigentlich wurscht, ob man CRISPR oder nicht CRISPR verwenden. Wichtig ist, dass die Sorten, die man vor Augen hat, dass die einen Nutzen haben für die Landwirtschaft. Und jetzt hat mir auch mal eine Kollegin gesagt, die sich mehr in der Biozüchtung drinnen ist, die hat auch gesagt, ja, Erdäpfel, ne? Was ist ein Erdäpfel-Thema? Krautfäule, ne? Für Dofterer, ein Riesenthema. Und angenommen, jetzt darf man nur spekulieren. In 10 Jahren gibt es jetzt für Dofterer resistente Erdäpfel, die mit CRISPR entstanden ist. Und wir sind in Europa dann so weit und sagen, wir lassen es zu, das fällt dann unter NGD1 und man darf das. Dann darf das der konventionelle Bauer nehmen, wenn es die Regelung denn einmal gibt. Und ich schätze, in 10 Jahren gibt es das, aber der Biobauer nicht. Aber wer hält am meisten von einer für Dofterer resistenten Erdäpfel? Der Biobauer. Und der darf aber nicht. Also auch da wieder sind wir oft in einem Regelwerk drinnen, wo ich denke, wir stehen uns oft ein bisschen im Weg.
Gibt es irgendein Beispiel oder haben Sie irgendeine Idee, wie können Landwirte zu glaubwürdigen Botschaftern von so einer Technologie werden?
Ich glaube, erstens einmal, es geht jetzt einmal nicht einmal nur um die Technologie, sondern überhaupt, glaube ich, müssen wir viel mehr reden, über wie Landwirtschaft funktioniert. Und das ist nur ein Teil davon. Ich glaube, gerade so Sachen wie anfangen in die Schulen, offene Bauernhöfe, die mit den Kindern, mit den Lehrern, mit den Schülern mitnehmen auf die Bauernhöfe und die einfach ja, viel Leute einbinden. Ja. Offene Stalltier, offene Stadeltier, offene Garagetier, ja, und die Leute mitnehmen und denen regelmäßig zeigen, wie Landwirtschaft funktioniert und dass das eine super Sache ist, dass unser Tisch jeden Tag gedeckt ist. Ja. Das gab es nicht ohne Landwirtschaft. Und einfach durch offene Kommunikation, glaube ich, kann man dafür erreichen. Ja.
Also den Gap schließen, wie man heutzutage sagt, der zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft sich aufgetan hat.
Genau.
Ja, ich glaube, das war jetzt ein spannender Einblick in das ganze Thema Gentechnik und Genetik. Informiert euch, wir haben heute gehört, Baumwolle ist ein ganz heißes Thema. Es muss uns bewusst sein, dass wir ohne Gentechnik vieles nicht hätten oder viel langsamer hätten, wie wir gelernt haben.
Ja, danke fürs Zuhören. Erkundigen Sie sich bitte, ja, lesen Sie was, was vertrauenswürdige Medien berichten und fallen Sie nicht auf jede Werbekampagne herein.
Liebe Hörer und Hörerinnen, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin gilt wie immer, wenn ihr Fragen oder Themenwünsche bzw. andere Ideen habt, schreibt uns eine kurze Nachricht. Alle Infos findet ihr in den Shownotes oder unter www.landwirt-media.com. Bis bald!